Der Förderverein Lokalfunk Iserlohn. Ihr Bürgerradio für den Märkischen Kreis.
Beruf, Berufung, Traumberuf mit Iris Rademacher.
Beruf, Berufung, Traumberuf. Heute zu Gast Sascha Bisley. Bekannt aus Funk und Fernsehen und Internet. Ich habe ein wenig geschaut und ich muss gestehen, ich kannte ihn bis vor einer Stunde gar nicht. War ganz überrascht, dann welche Person ich vor mir stehen hatte. Er spielt mit Wörtern wie mit seinem Leben.
Das ist eine schöne Aussage. Toll.
Herzlich willkommen, Sascha Bisley.
Hallo, vielen Dank für die Einladung. Dankeschön.
Ich freue mich auf das bestimmt interessante Interview heute und bin wirklich ganz aufgeregt, was da letztendlich bei rumkommt.
Ich bin auch guter Dinge, das fängt gut an.
Wir haben gemeinsam beschlossen, dass du Musik mitbringst. Also erstmal haben wir beschlossen, dass wir du sagen.
Ja, ich bitte darum.
Okay.
Finde ich gut.
Und die Musik hast du mitgebracht. Was hören wir als erstes?
Als erstes würde ich gerne hören Amsterdam in der Live-Version von Jacques Brel. Ein tolles Lied und das passende Video dazu von seinem Auftritt ist jedes Mal wieder Gänsehaut.
Freuen wir uns auf Jacques Brel, Amsterdam. Sascha Bisley aus Letmathe, habe ich gehört.
Ja.
Ja, ein kleiner Steckbrief. Wann bist du geboren?
Ich bin im Februar 73 geboren.
In?
In Hohenlimburg, also eigentlich die Nachbarstadt von Letmathe. Und da verdrehen auch alle Letmather immer sofort die Augen.
Wo aufgewachsen?
Ich bin tatsächlich in Letmathe aufgewachsen, habe da die ersten 20 Jahre sogar meines Lebens verbracht. Und nach meiner Inhaftierung im Gefängnis bin ich dann das erste Mal weggezogen, sehr weit weggezogen, nämlich nach Iserlohn. Also ein kleiner Sprung von 10 Kilometern und jetzt wohne ich seit etwa 11 Jahren, 12 Jahren jetzt in Dortmund.
Wo in Dortmund?
Mittlerweile in der Nordstadt, in der angeblichen No-Go-Area in Dortmund, in der es mir aber sehr, sehr gut gefällt und sehr lebenswert ist und schön, auch wenn man das nicht wahrhaben möchte.
Welche Schulbildung hast du?
Ich habe einen klassischen Realschulabschluss gemacht, nach der Grundschule hier in Iserlohn auf die Realschule gegangen, habe danach eine Lehre gemacht bei Hösch als Verfahrensmechaniker. Ich bin gelernter Schlosser, 3-jährige Ausbildung, habe die abgeschlossen und danach nie wieder in einem Job gearbeitet, den man als normal in Anführungszeichen bezeichnen könnte.
Dein Leben hat ja wirklich ganz, ganz viele unterschiedliche Facetten. Da meine Sendung ja Berufe, Berufung, Traumberuf heißt, du hast also einen Realschulabschluss, den hast du ganz normal abgeschlossen und danach eben diese Schlosserausbildung, heute heißt es Verfahrensmechaniker.
Genau, Verfahrensmechaniker, Fachrichtung Betriebstechnik war damals was ganz Neues und Tolles mit Zukunft.
Also es ist wirklich ein toller Beruf und der heute auch noch Zukunft hat.
Ja, ich glaube heute wieder. Ich bin damals nach Abschluss der Lehre dann nicht übernommen worden und was natürlich auch mit persönlichen Gründen zu tun hatte. Ich war ja wie gesagt kein einfacher Junge, aber es war damals auch nicht so besonders rosig. Hösch stand da gerade bei der Übernahme durch ThyssenKrupp und da war dann mit Zukunft nicht mehr allzu viel für den Jahrgang, in dem ich dabei gewohnt habe.
Was mich immer interessiert ist, wie bist du überhaupt auf diesen Beruf gekommen?
Ja, also rückblickend frage ich mich das selber manchmal. Ich kann es mir nur so erklären, unsere Familie, also meine Familie, in der ich aufgewachsen bin, war eine Malocher-Familie. Eigentlich haben alle meine Verwandten bei Hösch gearbeitet. Mein Onkel war im Betriebsrat, bis auf meinen Vater, der in einer anderen Stahlfirma gearbeitet hat, haben eigentlich alle bei Hösch gearbeitet. Und somit war das fast eine Tradition. Es war vorausgesetzt, dass ich das auch machen werde. Ich wollte es eigentlich nicht. Ich hatte mich dann auch eigentlich schon eingeschrieben an der Fachhochschule hier in Iserlohn und wollte eigentlich eher in Richtung Techniker gehen, habe dann aber eine freie Ausbildungsstelle bei Hösch angeboten bekommen und war dann damals so gierig wegen des Geldes der Ausbildungsvergütung, die sehr hoch war für damalige Verhältnisse, ich glaube die 700 D-Mark im ersten Lehrjahr, was wahnsinnig viel war.
700 Euro sind es
ja,
heute tatsächlich.
Ja, unglaublich. Mhm. Ja, und da habe ich dann zugegriffen und habe gedacht, das wäre die richtige Entscheidung. Nach dem ersten Tag in der Firma war mir klar, dass das nicht mein Leben ist und ich habe mich da 3 Jahre lang wirklich durchgequält und bin morgens dann auch mit Bauchschmerzen schon hingefahren. Das war eine schreckliche Zeit.
Aber abgeschlossen?
Abgeschlossen. Komischerweise sogar sehr, sehr guten Abschluss gemacht. Ich musste eine Prämie noch bezahlt bekommen für einen überdurchschnittlichen Abschluss, wo mir dann die Hand geschüttelt wurde und mir dann dieser Scheck in die Hand gedrückt wurde und gesagt, wissen Sie denn schon, wo Sie dann nächste Woche arbeiten werden? Und bin dann auch im gleichen Moment gekündigt worden halt. Mhm. Aber das war für mich auch eine Erlösung.
Jetzt muss ich noch mal eine Zwischenfrage stellen mit dem Realschulabschluss. Du hattest gerade gesagt, du hättest dich bei der FH, also bei der Fachhochschule beworben. Mhm. War das möglich zu der Zeit?
Ja, das war gar kein Problem. Ich hatte diesen 10B-Abschluss oder wie man das nennt, also mit einer Gymnasiumqualifikation. Das reichte einfach aus. Ich habe da eine Bewerbung eingereicht. Ich weiß gar nicht, das war Fachrichtung Metalltechnik auch. Ja? Also es musste schon verwandt sein mit in der Richtung. Dann kriegte ich schon die Liste zugeschickt, was für Ausbildungsgegenstände ich mir holen musste. Also Bücher und noch technisches Zubehör. Und wirklich, ich glaube 2 oder 3 Wochen bevor das akut wurde, bin ich dann abgesprungen und bin dann auf diese Lehrstelle eingegangen. Ja? Aber das war damals kein Problem.
Du hattest also keine Anstellung und normalerweise, wenn ich mich recht erinnere, war damals noch Wehrpflicht.
Mhm, richtig.
Und wie war es beim Bund?
Ich habe mich damals verpflichtet als Zeitsoldat. An dem Tag, wo meine Einberufung mit der Post ins Haus geflattert kam, habe ich mit einem Freund zusammen bei mir zu Hause gesessen. Meine Mutter war mit dabei, als ich diesen Brief geöffnet habe. Ich habe mich gefreut wie ein kleiner Junge, weil ich zu den Panzerjägern durfte und hielt das damals für eine sehr gute Idee, weil ich wusste, bei der Bundeswehr gibt es Waffen, es wird viel Alkohol getrunken und man hat Freunde und Kameraden um sich herum. Und das schien mir der perfekte Beruf für mich zu sein. An dem Abend des Einberufungsbescheids habe ich dann eine sehr schwere Straftat verübt, die mich letztendlich ins Gefängnis gebracht hat. Das heißt, am nächsten Morgen hat mich das Sondereinsatzkommando aus der Wohnung meiner Mutter geholt und ab da war dann Schluss mit Bundeswehr. Also der Abend, wo ich die Einberufung gefeiert habe, war gleichzeitig mein letzter Abend in Freiheit. Nach Absitzen meiner Gefängnisstrafe oder nach der Entlassung aus der Untersuchungshaft hatte die Bundeswehr nicht mehr sehr viel Interesse an mir, was mir aber auch sehr entgegenkam. Also nach einer gewissen Zeit von Freiheitsentzug war die Bundeswehr die denkbar schlechteste Alternative für den neuen Lebensabschnitt, den ich ja beginnen wollte. Da hatte ich dann keine Lust mehr auf Alkohol und Waffen. Ja, das passte irgendwie nicht mehr in meinen neuen Lebensentwurf.
Was für Musik hören wir?
Ich glaube, ich möchte mal ganz lokalpatriotisch sein gerade und deswegen wünsche ich mir Let Mate von der Gruppe Zoff.
Iris Rademacher, heute Abend zu Gast Sascha Bisley, ein völlig verrückter Typ. Schon wenn man den so sieht, tätowiert bis zu den Haarspitzen.
Ja.
Die Hände.
Hände, Gesicht, alles voll. Schrecklich,
das stimmt
oder?
Nicht, das Gesicht stimmt
nicht. Nein, noch nicht ganz voll, aber ich arbeite ja auch noch dran, ich bin noch nicht ganz fertig.
Ich weiß ja nicht, wie der gesamte Körper aussieht.
Der Rest ist wirklich bedeckt, ja. Also von den Zehen bis zum Hals.
Okay, also eine sehr außergewöhnliche Person, nicht nur von der Person selber, sondern auch vom Outfit her. Dazu fällt mir gerade eine recht interessante Geschichte ein. Mein Mann war gerade auf einem wichtigen Lehrgang bei einem ganz großen Kunden und da ging es dann auch um Gewinnung neuer Mitarbeiter. Es wurden Bilder gezeigt von gepiersten, tätowierten Menschen und dann wurde gefragt, würden Sie solche Menschen einstellen? Und alle hoben natürlich die Hände und sagten, um Gottes Willen, nein. Und dann sagte dieser Trainer, warum eigentlich nicht? Sie suchen interessante Menschen. Sie suchen Leute, die anders denken. Mhm. Warum fokussieren Sie sich immer auf das alte Bild? Werfen Sie mal den Fokus auf neue Bilder. Und damit gehören vielleicht auch Menschen, die anders aussehen und anders denken.
Sehr mutig, die Aussage. Also ich kann es auch nachvollziehen. Ich sehe das ja selbst als Betroffener sowieso ähnlich. Aber ich glaube schon, dass in so traditionellen Berufszweigen das, glaube ich, eher ein Wunschgedanke ist. Also ich glaube nicht, dass ich in den nächsten 10 Jahren in meiner Bank meinen Berater mit einem Tattoo sichtbar am Hals sehen werde. Das kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen.
Ja, die Damen müssen tatsächlich auch, wenn sie ein Halstattoo tragen, müssen Halstücher tragen. Ja. Weil der gemeine Deutsche möchte das noch nicht sehen.
Ja, ich glaube, das ist aber weltweit so. Also Tätowierungen sind eine Brandmarkung natürlich. Ich meine, geschichtlich gesehen, klar, Knast, Seemänner, es waren eher Leute, die sich am Rande der Gesellschaft bewegt haben, die ihren Körper permanent färben wollten oder sich aus der Gesellschaft auch ausgeixt haben mit solchen Statements. Muss ich sagen, ist mir auch ganz lieb. Ich finde es ehrlich gesagt schon fast erschreckend und auch schlimm, wie salonfähig das geworden ist heute. Dass so viele Tätowierte rumlaufen. Also nicht, weil ich einzigartig sein möchte und nicht möchte, dass alle anderen das auch haben, sondern damals war es halt wirklich noch was Besonderes. Es hatte so diesen Halbweltcharakter, der mich immer unheimlich angezogen hat. Ich finde in vielen dunklen und schmuddeligen auch sehr schöne Dinge und ich finde das faszinierend. Das muss gar nicht negativ sein, auch wenn es so ausgelegt wird von vielen anderen. Und wenn ich jetzt manchmal durch die Stadt laufe und denke mir so, ja, kommt dir jeder Dritte entgegen und vor allem diese Unüberlegtheit der Tätowierung heute, das macht mich halt teilweise wirklich wütend. Ja, also wenn dann Leute glauben, dass ihre komplette wunderbare Persönlichkeit in einer kleinen Unendlichkeitsschleife, in der Family steht, auf dem Handgelenk unterbringen können, dann ist da irgendwas falsch gelaufen, finde ich. China-Zeichen, Arschgeweihe, der ganze Mist, das hängt mir zum Hals raus, wenn ich ehrlich bin.
Da kommen wir vielleicht auch zu einem Hobby. Hast du Hobbys?
Ja, also außer dem Tätowieren jetzt. Ja, ich habe ganz klassische und vielleicht für manche Leute jetzt auch überraschend langweilige Hobbys. Ich wandere, ich gehe wandern. ja, längere Touren, auch mit Übernachtungen im Wald. Ich habe mir jetzt eine Hängematte gekauft, mit der ich letzte Woche noch im Wald geschlafen habe. Das macht mir richtig Spaß. Das ist der Gegenpart auch, glaube ich, zu diesem ansonsten extrem stressigen Leben, das ich führe. Ich habe extrem viele Termine, bin eigentlich nur unterwegs, produziere den ganzen Tag irgendetwas und mache viel Output. Und dann brauche ich am Wochenende auch einfach was anderes als ein Kneipentresen, wie es früher der Fall war, um mich zu entspannen. Heute gehe ich dann mit dem Rucksack und 15 Kilo hinten drauf los und mache mir ein schönes Wochenende im Allgäu oder Rothaarsteig oder im Teutoburger Wald oder wo auch immer.
Eine Frage habe ich nochmal so ganz praktisch. Die Hängematte, ist da ein Schlafsack dann drin?
Ja, also das ist sogar eine Luftmatratze und ein Schlafsack drin mit integriertem Moskitonetz. Also es ist schon fast Glamping, was ich da mache und kein Camping mehr. Also dieses Thema, wo ich mich damit beschäftige, nennt sich eigentlich Bushcraft. Da gab es früher keinen Namen für. Das ist jetzt wahrscheinlich auch wieder so ein hippes Ding, was sich weiter verbreiten wird. Es ist einfach handwerklich in der Natur unterwegs sein. Das heißt, man schnitzt sich aus Holz einen Löffel draußen oder macht Feuer, ohne ein Feuerzeug dabei zu haben. Also sich wieder besinnen auf die Fähigkeiten, die viele von uns einfach komplett verlernt oder nie gehabt haben. Und das macht mir einfach Spaß. Es ist archaisch, auch ein bisschen reduziert, auch wenn ich manchmal mehr Sachen dabei habe als viele andere Camper. Aber es ist extrem entspannend und es macht einfach Spaß.
Kochst du dann auch für dich?
Ja, ja. Es gibt auch ein Video, also ich habe so einen Outdoor-Kanal auf YouTube auch, Ruhrpott Outdoor nennt sich das Ganze. Da sieht man dann auch, wie ich das letzte Weihnachtsfest zum Beispiel im Wald verbracht habe. Da war ich alleine auf Heiligabend im Arnsberger Wald und habe mich in so eine Tannenschonung gelegt mit dem Schlafsack, ohne Zelt. Und habe mir dann nachts so einen kleinen Bourbon mitgebracht, habe eine Pfanne Bratkartoffeln gemacht.
Das ist doch viel besser als Kartoffelsalat und Würstchen.
Definitiv, ja.
Ich finde, jetzt gehört einfach Musik rein.
Okay, sehr gerne. Ich hätte Lust auf Leonard Cohen, Suzanne.
Heute Abend zu Gast ein spannender Mensch. Ich freue mich so richtig. Ich glaube, das merkt man auch. Weil wir haben doch viele Gemeinsamkeiten, habe ich so festgestellt. Also die Natur ist eins davon. Diese Berufe, auch den Schlosserberuf, den mache ich heute auch in meinen Beratungen. Ist das immer noch ein Beruf, den ich wirklich forciere? Und weil ich einfach finde, wir sind eine Industrieregion, die es auch verdient, gute Mitarbeiter zu haben.
Richtig.
Und wir leben nicht in Münster oder was, wo viele Versicherungskaufleute gesucht werden. Deshalb ist das immer noch ein Beruf, den ich sehr schätze. Aber nachdem du Schlosser geworden bist und dann eben die Bundeswehr zur Seite legen musstest, gab es dann ja eine Zeit auch nach dem Knast. Mhm. Was hast du dann beruflich gemacht? Gab es überhaupt etwas, was du hättest beruflich machen können? Wollte dich noch jemand?
Ja, das war schwierig. Ich habe in etwa 30 Bewerbungen geschrieben. Ich wollte natürlich wieder, weil es am einfachsten erschien, in den alten Beruf zurück. Ganz einfach, ich wusste, er kotzt mich an, auf Deutsch gesagt. Hatte ich überhaupt keine Lust drauf. Aber ich wusste, ich brauche Struktur jetzt. Ganz dringend und sehr schnell. Ich kann nicht aus dem Knast kommen und dann ein Lotterleben führen. Das würde mich direkt wieder in die Bahnen lenken, aus denen ich gekommen war und die so verhasst waren für mich. Meine Einstellung zum Leben hatte sich im Gefängnis um 180 Grad gedreht und damit wollte ich jetzt einfach brechen. Ich wollte einen Job, wo ich morgens um 5.45 Uhr die Stempelkarte drücke und dann um 16 Uhr nach Hause gehe und dann ist gut. Das hat dann auch funktioniert. Ich habe 30 Bewerbungen abgeschickt, die nicht mal eine Rückmeldung nach sich zogen, aber eine war dabei, in der ich verheimlicht habe, dass ich im Gefängnis war. Ich habe es in allen anderen Bewerbungen dazu geschrieben. In der 30. habe ich geschrieben, ein Jahr arbeitssuchend, was ja nicht ganz falsch war. Ich bin dann eingeladen worden, obwohl ich überqualifiziert war, habe ich diesen Job sofort bekommen, weil ich drum gebeten habe. Ich habe bei Reynolds Aluminium begonnen und habe dann da dreischichtig, früh, spät, Nachtschicht gekloppt, 18 Monate Vertrag bekommen. Innerhalb der 18 Monate ist allerdings durch einen Arbeitskollegen dann bekannt geworden, dass ich dieses Jahr arbeitssuchend in der JVA Iserlohn verbracht habe. Daraufhin wurde mein Vertrag dann auch nach 18 Monaten gekündigt, weil ich beim Forschungsgespräch so gesehen ja gelogen hatte. Und das war ein Vertrauensbruch. Es war schade damals, aber auch ähnlich wie nach Abschluss meiner Lehre ein befreiendes Gefühl, weil der Job war wirklich schlimm. Also ich habe mich sehr oft krank schreiben lassen, habe auch körperlich Symptome gezeigt. Schuppenflechte hatte mich wieder im Griff. Das ist so ein Ding, wo ich immer wieder Probleme mit habe, wenn es mir seelisch nicht gut geht. Magenkrankheiten, also alles, was so auf psychosomatische Vollkatastrophen schließen lässt. Letztendlich bin ich dann nach 18 Monaten gekündigt worden und das war dann wirklich mein letztes Beschäftigungsverhältnis. Habe ich mich danach eigentlich mehr oder weniger immer mit Jobs über Wasser gehalten, die mir mehr Freude als Geld bereitet haben, was leider Gottes bis heute so ist.
Was waren das für Jobs?
Ich habe in einem Tätowierstudio angefangen zu arbeiten in Hagen. Aufgrund meiner Leidenschaft fürs Tätowieren war ich sowieso andauernd in dem Laden. Es kam damals diese Mode des Piercings auf und die ersten Mädels mit Bauchnabelpiercings liefen durch die Innenstädte und wo man dann ganz verwundert stehen blieb und ein Augenbrauenpiercing schon wirklich was total Wahnsinniges war. war da so begeistert von, dass ich dachte, ich muss das lernen. Ich möchte das gerne selber machen und als Job anbieten. Ich wusste, dass das in den USA schon gab, auch Geschäfte gab, die sowas professionell anboten, aber hier in Deutschland halt noch nicht. Dann habe ich tatsächlich Ende 1994, Anfang 1995 meinen ersten Laden eröffnet in Hagen. Der hat, ich glaube, 4 Monate gehalten, weil es natürlich sehr unbekannt war und kaum Kundschaft gab. Also man hat da im Monat vielleicht 4 oder 5 Kunden gehabt, damit konnte man die Ladenmiete nicht zahlen und auch keinen zusätzlichen Angestellten. Und so habe ich dann wieder geschlossen und habe dann bei einem anderen Tätowierer in Hagen angeheuert und der hat mich dann angestellt auf prozentualer Beteiligung. Und das mache ich bis heute.
Und damit verdienst du deinen Lebensunterhalt?
Ich kann nicht davon leben. Früher war das schon fast unverschämt, was man damit verdient hat. Bis Ende der 90er war das ja ein Riesenboom. Man hat am Tag große zweistellige Zahl an Kunden gehabt, die jeder weit über 100 D-Mark in den Laden geschleppt haben. Und wenn man da von jedem Piercing die Hälfte abbekommen hat, dann war das natürlich glorreiche Zeiten. Das ist heute definitiv nicht mehr der Fall. Die Studios schießen wie Pilze aus dem Boden. Die meisten sind eher qualitativ minderwertig, verlangen aber wenig Geld. Und dementsprechend ist es halt ein Dumping-Job geworden. Ich mache das noch 2-mal die Woche, habe meine Krankenversicherung dadurch abgedeckt. Und das war es auch eigentlich schon. Also davon könnte ich nicht leben. Aber ich mache so viele Sachen noch nebenher, dass alles zusammen ein rundes Paket ergibt, wo man sich dann doch mal ruhig zurücklehnen kann, ja, ohne sich jetzt große Sprünge zu erlauben. Aber ich glaube, ich bin ganz glücklich.
Eine Frage habe ich mal so. Also ich bin jetzt nicht tätowiert. Ja. Ich hatte kürzlich auch einen Tätowierer hier, den Stefan Dressler.
Der hat mir auch was von. Kenne ich sehr gut. Schöne Grüße.
Schöne Grüße, Stefan. Schöne Grüße an Stefan. Er weiß das auch. Und was mich immer begeistert ist tatsächlich, ich bin sehr kunstinteressiert und manche Menschen sehe ich dann den Körper auch als Kunstwerk an. Und da denke ich mir immer, wer macht das und wie macht man das? Muss man dafür nicht auch eine künstlerische Ader haben?
Ja, auf jeden Fall. Also es gibt eine ganze Menge Tätowierer, die sehr gut tätowieren können und nicht zeichnen können. Und es gibt eine Menge Leute, die sehr gut malen und zeichnen können, aber nicht tätowieren können. Und ich glaube, das eine hat mit dem anderen nicht viel zu tun. Erstmal, das Tätowieren ist ein Handwerk in meinen Augen, dass man von der Technik her beherrschen muss, die Maschine beherrschen muss. Und es ist also schon wirklich ein sehr alter, weit hergebrachter Ausbildungsberuf. Das unterschätzen viele Leute. Dieses Klischee des Whisky-trinkenden, mit überfüllten Aschenbechern übersäten Tattoo-Studio-Besitzers, der dann irgendwie da sitzt und unsteril arbeitet, das ist, glaube ich, sehr, sehr lange vorbei. Ich glaube, Kunst ist so ein Ding, aber ich glaube, man sollte auch nicht zu viel rein interpretieren. Es gibt natürlich Tätowierer, die machen wahnsinnige Werke mit Licht und Schatten, wo man denkt, es ist unglaublich, das kann niemals echt sein, das ist ein Airbrush oder so. Das bewundere ich, aber ich beobachte auch im Fernsehen diese Sendungen wie zum Beispiel Miami Ink oder so, wo dann so Sachen gezeigt werden aus den USA. Da geht es eigentlich eher darum, dass man irgendwie eine traurige Geschichte vom toten Großvater zu erzählen hat, wo man sich dann ein Tattoo zumachen lässt. Die Leute werden gecastet für diese Sendung und das ist schon so ein Sellout geworden. Also ich glaube, Tätowieren selbst, wie ich vorhin schon sagte, hat so diesen Charakter des abwegigen, anstößigen und die Kunst ist da eher im Hintergrund. Auch wenn die Leute immer mehr diese Kunstgalerien auch erobern. Es gibt viele Tätowierer, die ausstellen. Und
wo hast du deine Fähigkeiten? Eher in der Kunst oder eher im Handwerk?
Ah, das ist, wenn man das selber sagen muss, glaube ich, sehr schwer, ohne da aufschneiderisch zu klingen, was ich sowieso wahrscheinlich in jedem zweiten Satz tue. ich sehe mich aber eher als Künstler, weil Künstler schaffen oder produzieren Dinge, die vielleicht nicht unbedingt immer in die Norm passen und eine Alternative zur Auseinandersetzung mit verschiedenen Themen bieten. Und das ist definitiv bei mir der Fall. Ob das jetzt in der Prosa ist, die ich schreibe, oder in dem Buch, in meiner Autobiografie, eine Herangehensweise an Dinge, wo viele den Kopf schütteln und sagen, das kann man doch nicht machen. Das ist so ein Satz, den könnte ich mir aufs T-Shirt drucken lassen. Ich denke dann immer doch, gerade dann muss man es machen. Ich glaube, man kann über den Namen Künstler die besten Rechnungen absetzen.
Was ist Kunst? Aber da sind wir wieder genau bei dem, was mein Mann sagte. Lass dich doch einfach mal überraschen von Personen, die nicht der Norm entsprechen.
Ja, da gehöre ich wohl dazu, ja.
Musik. Komme ich wieder zurück zum Beruf. Also deine Krankenkasse verdienst du mit dem Tätowieren, aber irgendwo muss man ja auch nochmal das Leben bezahlen. Den Pulli, den du anhast, die Brille. Wie schaffst du das inzwischen, dein Leben da zu finanzieren?
Also mein Hauptverdienst ist momentan meine Selbstständigkeit. Ich bin eigentlich ja Kameramann, Cutter und Produzent. Ich habe eine kleine Videoproduktionsfirma in Dortmund aufgemacht vor 12, 13 Jahren. Markt for Life Entertainment heißt die. Auch da wieder die Verbindung gezeichnet fürs Leben. Dachte ich, wäre ein schöner Name für die Firma. Ich mache Imagefilme, Werbung, so kleine Clips, so Sachen, die man im Kino vom Hauptfilm sieht zum Beispiel, oder Low-Budget-Musikvideos für Bands, die jetzt nicht unbedingt bei Sony unter Vertrag sind und sechsstellige Summen für so ein Video ausgeben möchten, dann kann man bei mir ein günstiges Musikvideo machen lassen, das qualitativ hochwertig ist und broadcastingfähig ist. Ansonsten arbeite ich natürlich als Autor, verdiene mein Geld mit Lesungen. Ich habe jetzt eine Lesereise dieses Jahr gemacht mit meinem Buch. Das ist dann natürlich immer sehr spannend, weil man viel unterwegs ist, neue Leute kennenlernt, seine eigene Kunst verbreiten kann und damit dann auch noch ein bisschen Geld verdient. Ich spende allerdings auch viel von dem, was ich mit dem Buch einnehme, weil es ja meine Lebensgeschichte ist, die nicht besonders schön verlaufen ist und ich damit auch ein bisschen was für die Möglichkeit, die ich bekommen habe, das überhaupt tun zu können, auch wieder zurückgeben möchte. Ich gehe auch gerne mal nachmittags los und drücke Leuten persönlich was in die Hand. Da weiß ich wenigstens, wo es ankommt und es fühlt sich auch besser an.
Ist dir das egal, ob das dann für Drogen, Alkohol oder Lebensmittel ausgegeben wird?
Ja, natürlich. Also ich meine, das ist ja auch was ich früher gemacht habe. Ich habe in meinem Leben sehr viel Drogen genommen und auch Alkohol. Ich kann das schon gut nachvollziehen, wenn jemand das Geld, das er da geschenkt bekommt, dann für sowas umsetzt. Das ist ihm ja wichtig. Und wenn er das gerade in dem Moment braucht, ist besser, wenn er mein Geld nimmt, als wenn er dafür klauen geht oder sich prostituieren muss oder sowas. Und da kenne ich genug Leute, denen es so geht. Und da helfe ich einfach gerne. Was die Leute damit machen, ist Hauptsache, es macht sie glücklich.
Beruf, Berufung, Traumberuf. Steht da irgendetwas für dich vom Gewalttäter über Piercer, Jugendarbeit zum Schriftsteller und Kameramann?
Ja, das ist schon komisch, wenn man das so gerade jetzt so vorgelesen bekommt, dann hört sich das echt wild an. Ich wundere mich auch manchmal selbst und ich weiß auch, dass viele Menschen Kopf schütteln und ich auch sehr oft angesprochen werde, meistens anonym übers Internet, dass ich das nicht verdient hätte, was ich gerade mache. Ich glaube, viele sind der Meinung, ich sollte in irgendeinem dunklen Loch verrotten für das, was ich in meinem Leben getan habe. Ich kann das nachvollziehen sogar. Ich verstehe das auch, dass man das denken kann. Aber auch nur, wenn man selbst genauso ist, wie ich früher war. Und die Leute disqualifizieren sich eigentlich in dem Moment für diese Unterhaltung, indem sie dann solche Sachen gebrauchen, wie ich sie früher gebraucht habe. Was ich teilweise übers Internet an Briefen und Drohungen bekomme, ist unschön und auch eklig teilweise. Aber wie gesagt, ich kann es nachvollziehen. Ich bin allerdings eher dankbar. Das ist ja auch das Wort, was ich gerade schon mal benutzt habe. Ich sehe das als eine Chance, die ich bekommen habe, vielleicht sogar mehr als nur eine zweite. Und es ist nicht nur meine Schuldigkeit, das wieder gut zu machen oder ein besseres Leben zu führen als das, was ich früher geführt habe, sondern es fühlt sich auch richtig an. Und das war in meinem Leben so selten, dass ich was gemacht habe, was sich richtig anfühlt. Es fühlte sich oft gut an, aber es war nie richtig. Und das wusste ich auch. Ich habe es aber trotzdem gemacht, weil es mir Spaß gemacht hat. Ich hatte eingangs ja schon mal gesagt, ich kann heute in den Spiegel gucken und das ist ein tolles Gefühl. Ich glaube, dass ich zu einem besseren Menschen geworden bin durch die Möglichkeit, die mir durch andere Menschen gegeben wurde. Und da möchte ich einfach ein bisschen was zurückgeben. Das fühlt sich besser an.
Ich hatte ja gerade gesagt, Beruf, denke ich, ist der Schlosser gewesen. Gab es eine Berufung? Gab es einen Traumberuf?
Tatsächlich. Das ist jetzt echt abgefahren. Ich wollte eigentlich Büchsenmacher werden. Also mit Waffen arbeiten, mit Waffen arbeiten, Läufe ziehen für Jagdwaffen zum Beispiel. Es gab damals zwei Ausbildungsstellen in Deutschland. Also die eine war schon vergeben, die andere war in München. Und ich hatte wirklich als 15-Jähriger im Kopf, ist mir scheißegal, ich ziehe nach München, ich will Büchsenmacher werden. Aber dann habe ich die Anforderungen für diesen Job bekommen und es wurde sehr viel Mathematik natürlich vorausgesetzt. Und da war ich die Doppelnull in der Schule.
Du bist in der Jugendarbeit tätig. Was erzählst du den jungen Leuten?
Ich glaube, ich erzähle gar nicht so viel. Mag man jetzt kaum glauben, wenn man mich die ganze Zeit quatschen hört. Aber ich glaube, dass in der Jugendarbeit der größte Anteil ist, zuzuhören. Ich habe da sehr oft mit Kindern und Jugendlichen zu tun, arbeite aber auch mit Erwachsenenstraftätern zusammen. Ich mache nicht nur Jugendarbeit, sondern bin auch hier in der JVA Ärgste zum Beispiel in Antigewaltprojekte eingebunden, mit lebenslänglich Verurteilten zum Beispiel. Also wirklich schwere Straftäter, welche dabei, die über 20 Jahre Gefängnis hinter sich haben oder noch vor sich haben. Da geht es eigentlich eher darum, nicht nur aus seinen eigenen Geschichten zu berichten. Die meisten erkennen sofort, ob man schon was erlebt hat oder nicht. Es geht eigentlich eher darum, zuzuhören und einfach mal ein offenes Ohr zu haben für die Geschichten der anderen, die vielleicht woanders nicht unbedingt angekommen sind. Das sind oft Leute, die an sozialen Kompetenzen sehr wenig entwickeln konnten, weil die Familie entweder komplett Schrott war oder weil sie unter Umständen aufgewachsen sind, die man sich so als Normalbürger überhaupt nicht vorstellen kann. Und dann ist man auch in der Lage zu Dingen, die sich Normalbürger nicht vorstellen können. Deswegen also keine Vorverurteilungen, zuhören, sich Geschichten anhören und dann darauf eingehen und Erfahrungen einfach austauschen. Ich glaube, dass ich mit meinem Standing als ehemaliger Insasse und Gewalttäter natürlich auch ganz andere Möglichkeiten habe, mit Leuten zu sprechen und umzugehen, als der Standard-Sozialarbeiter. Wobei ich das um Gottes Willen nicht schlecht reden möchte. Ja, also das, was Sozialarbeiter machen, das könnte ich nicht leisten. Ich bin auch kein Sozialarbeiter, auch wenn das der Untertitel meines Buches ist. Ich sehe mich vielleicht eher als jemand, der soziale Arbeit macht. Und deswegen kann man den im weiteren Sinne dann auch als Sozialarbeiter bezeichnen von mir aus. Ich glaube, es ist sehr schwierig, zu jedem eine gleiche Verbindung zu finden. Ich habe mit Jugendlichen zu tun, die überhaupt keinen Bock auf mich haben. Und da kann man auch reden, wie man will und auch zuhören, wie man will. Die haben eine Mauer um sich rum und die fällt irgendwann von alleine oder sie tut's halt nicht. Da kann man nichts forcieren. Aber ansonsten gehe ich mit Leuten in Schulklassen. Ich habe ein Projekt am Laufen mit der Gruppe Prisma. Das sind lebenslänglich Verurteilte aus der JVA Ärgste, mit denen ich in Schulklassen gehe, die Rede und Antwort stehen vor Schülern, diese ganzen Klischees vielleicht auch mal beiseite räumen. Wir bringen einen Grundriss einer Gefängniszelle mit, den wir ausbreiten auf dem Flur, auf dem Boden, wo man sich dann nochmal ein Bild machen kann von der Optik im Knast, dieser Beengung und den Umständen dort. Ja, das geht so weit, bis wir dann halt auch wirklich harte Fälle, wenn wir in Schulen eingeladen werden, an denen selbst Gewaltprobleme bestehen, dass wir auch Leute mitnehmen und die dann mit in den Knast nehmen und die mal für 2-3 Stunden einschließen mit jemandem zusammen und dann da mal ein Gespräch führen. Wobei man dann sofort merkt, da gibt's dann eine ganz andere Stimmung, um ein Gespräch zu führen. Und da sind dann viele Leute dabei, die in der Schule früher die Bullies waren oder die wirklich harte Kerle waren. So wie ich mich damals auch für eingehalten habe, die dann da innerhalb von ein paar Minuten ganz schnell weich werden, wie es auch bei mir der Fall war.
Wann hast du deine Karriere damals begonnen?
Ich habe recht früh eigentlich angefangen, mich jenseits der Norm zu bewegen. Ich glaube, das fing schon mit 10, 11, 12 an. Also ich habe sehr früh angefangen, mich zu berauschen oder mich aus diesem Normalzustand wegzubeamen. Ich habe angefangen, als kleiner Junge schon Klebstoff zu schnüffeln und sehr früh angefangen zu rauchen, zu trinken heimlich. Habe mich mit den dunklen Seiten des Lebens gerne beschäftigt.
Wie kommt man dazu?
Ich kann es mir nicht genau erklären. Ich habe ja selber schon mehr als genug drüber nachgedacht. Und wenn man dann ein Buch drüber schreibt, über sein Leben, dann ist das natürlich eine essentielle Grundfrage irgendwie. Aber meine Mutter hat sehr, sehr früh 2 Kinder auf sehr tragische Art und Weise verloren. Meine Schwester war 6 Jahre, als sie von einem Auto vor ihren Augen überfahren wurde. Und mein Bruder ist mit 13 Jahren von einem Klassenkameraden misshandelt worden und dann 2 Jahre später an den Folgen dieser Verletzung auch verstorben. Das war, glaube ich, für meine Mutter, also als Mutter selbst, ich meine, du hast auch Kinder, du kannst wahrscheinlich nachvollziehen, dass man da, ich glaube, danach ist man Schrott. Ja, wenn man die eigenen Kinder überlebt, irgendwie ist das ein Fluch. Und ich glaube, meine Mutter war dann mit mir als Nachzügler, der nach diesen Sachen nochmal nachgerutscht ist. Ich war ja ein Unfall. Ja. Mein Vater war 66, als ich zur Welt gekommen bin. Meine Mutter 42.
Da fängt das Leben an.
Ja, genau. Das hätte er sich aufs T-Shirt drucken lassen können. Das war so ein Moment, glaube ich, wo meine Mutter einfach überfordert war. Wo sie auch, glaube ich, versucht hat, emotional sich zurückzuhalten, nach dem Motto, investier da nicht zu viel, der verreckt dir nachher auch noch. Ja, also so ist das rückblickend vielleicht für mich eine Erklärung, aber auch keine Entschuldigung dafür, sich zu benehmen wie ein Arschloch. Und das war ich einfach. Ich war von klein auf ein Mistkerl. Ich habe mich mit dunklen Sachen beschäftigt, die ich toll fand. Das Leid anderer Menschen hat mich, glaube ich, größer gemacht. Ich habe versucht, meine Minderwertigkeitskomplexe und das, was ich bei mir zu wenig gesehen habe, dadurch nach oben zu pushen, indem ich andere untergedrückt habe. Also ich habe das in meinem Buch mal so beschrieben, mir das Leid der anderen Menschen wie neue Schuhe angezogen, die mich größer und größer machten, mit jedem Opfer oder wie auch immer man das nennen möchte. Mhm. Es lebt sich besser, wenn man mit dem Finger auf jemanden zeigen kann, der schuld für die eigene Misere ist.
Wenn du diese Gespräche hast mit den Straftätern in Ärgste, in Iserlohn, wo auch immer, hast du da das Gefühl, es sind immer wiederkehrende Muster, die sich da so abbilden?
Ach, das ist eine gute Frage. Die ist mir so auch noch nicht gestellt worden. Die habe ich mir selbst so auch noch nicht gestellt. Aber ich glaube, dass man die ganz klar mit einem Ja beantworten kann. Was uns, und das sage ich absichtlich, alle verbindet, ist dieses Gefühl, ein Getriebener zu sein. Auf der Suche zu sein und nicht zu wissen, wonach. Das verbindet alle Menschen, mit denen ich in diesem Rahmen gesprochen habe. Menschen, die teilweise auch aus guten Familien kamen und die versorgt waren mit dem, was man so ein gutes Leben nennt. Ja, die Geld hatten und vielleicht aber auf einer anderen Ebene dann nicht genug mitbekommen haben. Alle waren irgendwie gleich getrieben und rastlos. Und das ist auf jeden Fall was, was man als Muster bezeichnen könnte. Es hat nichts mit Herkunft, Intellekt oder mit finanziellem Hintergrund zu tun oder so. Ganz im Gegenteil. Das ist so unterschiedlich teilweise. Ich habe da mit Leuten zu tun gehabt, die aus schlimmsten Verhältnissen kamen, Vergewaltigungen innerhalb der Familie von den Eltern erlebt haben, die aber zusammen Straftaten gleichen Bestandes verübt haben mit Menschen, die Zahnarztsöhne waren zum Beispiel und mit 18 ihren ersten Porsche geschenkt bekommen haben und in Saus und Braus gelebt haben. Und trotzdem sitzen die beiden nachher Zelle an Zelle in derselben JVA und interessiert niemanden mehr, wo man herkommt.
Wenn ich nochmal so zurückblicke, damals gab es ja nur normale Medien in Anführungsstriche. Es gab Zeitung, Fernsehen, gut. Da fragt man sich ja, woher kommt das? Ich gehe mal in die heutige Zeit, gibt es das Handy, es gibt eben diese Videofilme, diese Ego-Shooter und weiß der Himmel was alles. Kannst du dir vorstellen, dass das nochmal einen Unterschied macht, solche
Nein,
Medien?
Nein, ich glaube nicht. Ich glaube, dass der einzige Unterschied dazu ist, dass man es heute sieht, wie es aussieht. Diese Sachen, die heute im Fernsehen gezeigt werden, wenn im S-Bahnhof alter Mann zusammengetreten wird, weil er einen Jugendlichen gebeten hat, die Zigarette auszumachen, die sind früher auch passiert. Das ist in etwa das, was ich getan habe. Nur, dass es früher keine Handykameras gab, die das festgehalten haben und man das dann 1:1 ungefiltert vorgesetzt bekommen hat. Es gab immer schon Menschen, die sich an Kindern vergangen haben, selbst im Mittelalter oder auch andere Straftaten, die halt schlimm sind. Der Mensch ist einfach das schlimmste Tier von allen. Und das war schon immer so und das wird immer so sein. Ich glaube, heute ist es nur einfacher, das Ganze auch fortzuführen, festzuhalten und für immer auf Band oder auf einer Festplatte zu bannen. Ich bin sehr froh, dass es zu meiner Zeit kein Internet gab, weil ich glaube, das wäre wie ein Fluch. Da sind viele Sachen, die man nie wieder wegbekommt. Ich glaube einfach, dass das Ganze eine Blase ist, die irgendwann auch platzen wird. Das, was sich in den letzten Jahren so vermehrt und gesteigert hat, das kann nicht immer so weitergehen. Ich glaube, dass wir uns irgendwann auch wieder darauf besinnen werden, das Ganze einen Gang zurückzuschalten und vielleicht nicht mehr alle so omnipräsent und medial unterwegs sind. Wenn ich mir überlege, Ego-Shooter ist zum Beispiel auch gerade gefallen. Ich denke, dass wenn man denkt, dass jemand einen Amoklauf begeht, weil er zu Hause ein Computerspiel ausgiebig gespielt hat, dann läuft da auch irgendwas falsch. Menschen, die sowas tun, hatten früher auch schon richtig einen an der Mütze. Und ich glaube nicht, dass gewaltverherrlichende Computerspiele oder Filme so etwas auslösen können. Natürlich ist das alles ein Katalysator, aber ich glaube, sowas ist tief in der Persönlichkeit eines Menschen verankert. Meiner Meinung nach gibt es das Böse im Menschen und das ist mehr oder weniger stark ausgeprägt. Und dann kommt dazu halt auch noch die Bereitschaft einer gewissen Selbstkontrolle. Wenn man sich gerne fallen lässt und darin aufgeht und das genießt, dann hat man den perfekten Täter. Das ist bei jedem so unterschiedlich und die Leute, die am stärksten den Kopf schütteln und sagen, das könnte mir niemals passieren, das sind, glaube ich, die, die den größten Vulkan in sich beherbergen. Und das erlebt man ja auch oft, gerade bei so Taten, die jetzt vollkommenes Unverständnis nach sich ziehen, Amokläufe oder ähnliches. Das sind immer ganz unauffällige Menschen und dann das Letzte, was man dann hört, ist dann im RTL-Interview der Satz der Nachbarn, es war so ein lieber Typ, ich weiß nicht, warum er seine Eltern zersägt hat.
Du hast ganz viel gelernt, du hast ganz viel gemacht, du hast ganz viel Positives aus deinem Leben genommen. Aber das ist etwas, was vielleicht auch dieses Negativdenken auf der einen Seite, ja. Und ich propagiere immer, mein Gott, mach Glücksbücher, denk positiv. Und
das ist natürlich schwierig, wenn man meinen Blog liest, dann bin ich eher weniger der Regenbogenfisch als mehr so die Moräne.
Ja, aber wie ist das so, heute ist ja, mir sitzt ja ein völlig anderer Mensch hier gegenüber.
Ja.
Hat das auch etwas mit positivem Denken zu tun? Hat das etwas mit dieser positiven Ausstrahlung zu tun? Wie ist es dazu gekommen, dass du plötzlich so positiv bist?
Ich glaube, ich habe einfach Bock aufs Leben gehabt. Ich habe gemerkt, dass ich im Knast bin ich sehr schnell zu der Erkenntnis gekommen, was mich dahin geführt hat. Am Anfang.
Was hat dich dahin gebracht? Du selber oder
ich selbst?
Menschen?
Nein, ich selbst. Und das ist es nämlich. Es gibt im Gefängnis, das sind die Leute, die immer wieder zurückkommen, die sagen, ich hatte einen scheiß Anwalt, eigentlich war ich nur der Fluchtwagenfahrer, das war doof gelaufen. Ich bin unschuldig. Das sind so die Sätze, die man da jeden Tag hört. Und die werden immer wieder da sitzen. Und ich wusste sehr schnell, ey, du sitzt dir zurecht. Du hast es verdient. Drei Finger zeigen auf dich, der andere auf andere. Ich wusste sofort, ich muss mein Leben ändern. Ich muss mich ändern und ich habe das hier selbst in der Hand. Natürlich gibt es immer Umstände, die das Ganze beeinflussen oder begünstigen. Aber man kann nicht so dämlich sein, sich da hinzusetzen und zu sagen, so ich arme Sau, was hat mich denn jetzt hier hingebracht? Dieses Was alleine schon. Wer? Ich selbst. Und ich habe dann zu mir selbst auch gesagt, wenn ich die Chance kriegen sollte, hier rauszukommen, egal wann. Ich hatte ja eigentlich mit einer Strafe von bis zu 7 Jahren gerechnet. Dann werde ich diese Chance nutzen und ich werde alles anders machen als vorher. Also alles hat jetzt nicht unbedingt geklappt, aber ich bin auch immer wieder hingefallen, ich habe immer wieder Rückfälle gehabt, ich habe immer wieder Drogenexzesse erlebt, ich habe mich versucht umzubringen, ich habe mehrere Selbstmordversuche hinter mir. Es waren wirklich dunkle, dunkle Täler, durch die ich gegangen bin und auch manchmal heute noch gehe, weil ich viele Sachen einfach nicht vergessen kann. Aber ich habe am Tag meiner Gefängnisentlassung ein so breites Grinsen in meinem Gesicht gehabt, dass ich einfach gewusst habe, ab heute beginnt das richtige Leben. Vorher, das war gar kein richtiges Leben. Und das hat wunderbar funktioniert. Wie gesagt, zwischendurch mal einen kleinen Zwischenstopp hier und da gemacht. Aber wenn ich jetzt so mit 44 zurückgucke, was ich mit 19 gemacht habe und das mit heute vergleiche, so könnte mein Leben eigentlich nicht unterschiedlicher sein. Und es fühlt sich einfach gut an.
Beruf, Berufung, Traumberuf. Iris Rademacher am Mikrofon und heute den wahnsinnig spannenden Gast, Sascha Bisley. Es war einfach eine tolle Stunde, die ich hier mit dir verbringen durfte. So viele interessante Dinge gehört, vom Schlosser zum Gewalttäter, Piercer, Jugendarbeit, Schriftsteller, Autor, Kameramann, so viele Berufe. Beruf war der Schlosser, Berufung, denke ich mal, hast du gefunden in dem, was du heute tust.
Das ist so, ja. Und ich kann das nur so zurückgeben. Mir hat diese letzte Stunde auch sehr gut gefallen.
Ein ganz spannender Mensch. Natürlich finden wir unendlich viele Seiten über dich im Internet. Ich habe gegoogelt, es ist wirklich unglaublich viel zu sehen. Auch deine Erscheinung, 1,96 Meter in ganzer Länge. Ich war vorhin, mein Gott, ein beeindruckender Mensch. Nicht nur von der Größe her, nein, auch von der Sprache. Es ist zu lesen auf der Seite dortmund-diary.de.
Genau, das ist mein Blog. Da sind Kurzgeschichten drauf. Direkt, knallhart, ehrlich, in die Fresse. Das war, in der Taz wurde ich mal als Currywurst-Bukowski beschrieben irgendwie. Und ich glaube, das trifft es auch so ein bisschen auf den Punkt halt.
Ja, aber es sind auch so Namen wie welt.de, wo man Berichte von dir findet.
Ja.
WDR, du warst ja schon überall.
Ja, also das letzte Jahr war halt wirklich sehr geschäftig, weil das Buch halt rauskam und ich auf Lesereise war.
Wie heißt das Buch?
Das Buch heißt Zurück aus der Hölle, vom Gewalttäter zum Sozialarbeiter und ist im Econ Verlag der Ullstein Buchgruppe erschienen.
Gibt es sonst noch Internetseiten, wo man dich findet, wo du gern gefunden werden möchtest?
Ja, also natürlich die Seite meiner Firma ist www.marktforlife.de, wobei das vor eine 4 ist. Das ist die Videoproduktionsfirma. Dann gibt es noch einen YouTube-Kanal oder in dem Sinne eigentlich 2 YouTube-Kanäle. Der eine ist Sascha Bisley natürlich. Da findet man Videos von meinen Lesungen, teilweise legendäre Lesungen im Sissi King Kong in Dortmund, die wirklich wunderbar sind, auch schön filmisch festgehalten sind, in ansprechendem Schwarz-Weiß und einem tollen Ton. Manche davon sind qualitativ etwas weniger ansprechend, aber nicht weniger lustig.
Was ist Sissi King Kong?
Das Sissi King Kong ist eine Innenkneipe in der Dortmunder Nordstadt, die unten auf einer alten Kegelbahn Veranstaltungen geben. Und da lese ich bei der Ikamina, die Veranstaltung am elektrischen Kamin, lese ich da in regelmäßigen Abständen. Der Name Sissi King Kong ist ziemlich durchgeknallt, aber ich glaube zu wissen, dass die beiden Katzen des Besitzers Sissi und King Kong hießen. Und als er nicht wusste, wie er den Laden nennen soll, hat er ihn einfach Sissi King Kong genannt.
Wie witzig. Und du hast noch eine Facebook-Seite. Du hast auch etwas ganz Neues. Du hast ein neues Projekt in Arbeit.
Ja, ich habe sogar mehrere neue Projekte in Arbeit.
Okay.
Im Dezember jetzt, ich hoffe jedenfalls, kommt mein zweites Buch auf den Markt. Das ist dann 35 meiner Lieblingskurzgeschichten, Dortmund Diary, die von meiner Freundin Lilly illustriert worden sind. Das Buch wird Bisleyland heißen, ist aber noch nicht ganz sicher, wo es rauskommt. Deswegen kann ich da noch nicht genauer was zu sagen. Vielleicht verlege ich sogar selbst, wenn das alles nicht so wird, wie ich mir das vorstelle. Und das dritte schreibe ich gerade, einen fiktiven Roman über einen skandinavischen Bergsteiger mit Höhenangst. Und das sind eigentlich so die Projekte, die...
Eins hast du vergessen, Videos. Oder ist das auch dieser Videokanal?
Okay, na natürlich, aber das habe ich jetzt... Ja, stimmt, das könnte man natürlich noch erwähnen. Mein Blog oder Vlog, den ich mittlerweile führe, auf diesem YouTube-Kanal Sascha Bisley, wo auch die Lesungsvideos zu sehen sind, kann man auch meinen Vlog sehen. Das heißt, ich begleite mein Leben mit der Kamera und gebe dann so kleine Schnipsel davon zum Besten. Unter anderem auch unser Gespräch hier heute und den Weg hierhin vom Aufstehen bis zum Interview wird das alles online zu sehen sein. Und das Ganze auch auf dem Kanal Sascha Bisley auf YouTube.
Wem das alles zu schnell und zu viel war, natürlich können Sie das alles nachlesen auf www.radio-iserlohn.de. Als letztes haben wir natürlich auch einen wunderbaren Abschlusssong von einem Nobelpreisträger, nämlich
Bob Dylan.
Es war mir eine große Freude, dich kennengelernt zu haben.
Das kann ich nur so zurückgeben.
Ich hoffe, wir sehen uns nochmal wieder.
Das tun wir
ganz bestimmt,
ganz
wenn nicht auf den Lesungen in Dortmund. Und freue mich einfach, ja, eine so interessante Erscheinung, ich denke jetzt an die 1,96 Meter, aber auch dieses Wahnsinnsbild hier an tätowiertem Mann gegenüber zu sitzen haben mit der Ray-Ban-Brille.
Oh.
Wie cool. Ich sage Tschüss und eine flotte Woche. Vielen Dank, Sascha Bisley.
Vielen Dank. Tschüss.